ARD.
HR Info Kultur
mit Christoph Schäffer. Kunst kommt von Können, so hieß es früher. Kunst wurde als Handwerk verstanden, als Kunstfertigkeit, gepaart mit menschlichem Geist, mit Kreativität und vielleicht einer möglichst erbaulichen Botschaft. So gesehen ist es natürlich eine Provokation, wenn Kunst plötzlich auch von Maschinen, gar von künstlicher Intelligenz gemacht wird. An der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, der HFG, hat man da aber keine Berührungsängste.
Was wäre die Kunsthochschule, wenn sie nicht mit neuen Technologien arbeitet? Also in jeder Generation von Künstlern in der Historie hat man sich immer mit den neuen Dingen wieder beschäftigt, ob sie Fotografie war oder was auch immer. Also das kann man ja nicht einfach auslassen.
Sagt Alexander Oppermann, Professor für elektronische Medien am Fachbereich Kunst der HFG. Im Verbund mit Hochschulen in Mainz, Schwäbisch Gmünd, Köln und Trier untersucht die HFG Offenbach, welche Rolle künstliche Intelligenz in der Gestaltungslehre spielt oder spielen könnte. In diesem Rahmen hat die HFG in dieser Woche zu einem Forum für KI in Kunst und Design eingeladen. Neben Vorträgen und Diskussionen unter dem Titel Correlations gab es dabei auch eine Ausstellung mit aktuellen Arbeiten von Studierenden zu sehen. Das schauen wir uns gleich genauer an.
My name is Christoph and I'm 59.
Great. You are accepted to enter. Please lay your hand onto the pillow, palm facing downwards.
Am Eingang zur Ausstellung werde ich von einem Roboter begrüßt. Eigentlich ist es nur ein simpler Roboterarm, auf den eine Kamera montiert ist. Mit dieser mustert mich der Roboter aufmerksam, fragt nach meinem Namen und meinem Alter, dann wird mir Zutritt gewährt. Ich bekomme einen Stempel auf die Hand gedrückt.
You are awaiting experience that for anyone who is accepted in. You are something special. Enjoy your stay.
Obwohl dieser elektronische Türsteher erkennbar nur eine Maschine ist, der Roboter wirkt wie ein menschliches Wesen. Er legt das Köpfchen schief, wackelt ein bisschen mit der Hüfte und macht mir Komplimente. Tatsächlich kann der Roboter aber auch den Zutritt zur Ausstellung verweigern, erfahre ich. Gut also, dass ich diese Hürde schon mal genommen habe. Auf dem Weg zur Kunst mit künstlicher Intelligenz. Kapelle, so heißt der Ausstellungsraum im Erdgeschoss des Isenburger Schlosses, ein Renaissanceschloss, das seit Jahren zur Offenbacher Hochschule für Gestaltung gehört. In dem historischen Gewölbe blinkt und surrt es. Musikfetzen fliegen durch den Raum, Bildschirme und projizierte Bilder setzen farbige Lichtakzente. Die Arbeiten von 2 Dutzend Studierenden aus den beteiligten Hochschulen sind hier zu sehen, zum Beispiel eine Installation zum Thema autonomes Fahren. Auf Stapeln von Autoreifen thront ein großer Bildschirm. Darauf ist der Kurzfilm von Jennifer Sachlott zu sehen, die in Mainz studiert. I will rather lose my job to AI than my dad, heißt der Film, in dem sich Jennifer mit dem Beruf ihres Vaters auseinandersetzt.
Mein Vater ist Lkw-Fahrer vom Hauptberuf her, aber auch gelernter Kfz-Mechatroniker. Und was mich besonders interessiert hatte, schon vor fast über 10 Jahren, 2014, 2015 rum, gab es einen großen Hype um das autonome Fahren herum. Da war, glaube ich, der erste Beginn, wo KI so in aller Munde eigentlich war. Und die Frage war auch für mich ein bisschen so, okay, wo steht eigentlich jetzt das autonome Fahren, eigentlich 10 Jahre später? Währenddessen zeitgleich generative KI voll auf dem Übermarsch war und anscheinend jetzt eher sogar Designer und Künstler, also diese kreativen Berufe, die erstmal immer als immun galten gegenüber der Automatisierung, scheinen jetzt viel prekärer zu sein als halt eigentlich jetzt mein Vater, der halt immer noch ganz entspannt eigentlich halt Lkw-Fahrer ist. Ich meine, da gibt es auch nochmal verschiedene Level auch dabei, ob man jetzt Langstreckenfahrer ist oder halt Kurzstreckenfahrer, aber auf jeden Fall Kurzstreckenfahrer und auch Taxifahrer scheinen wohl ein bisschen sicherer zu sein gegenüber dessen. Und genau, das habe ich ein bisschen in diesem Film unter anderem thematisiert, aber auch ein bisschen so genau diese Mythifizierung von KI, die mir auch ein bisschen irgendwie auf die Nerven ging über all die Jahre hinweg. Und das verwebe ich halt eigentlich alles zusammen in diesem experimentellen Dokumentarfilm.
Wer hätte das gedacht? Die kreativen Berufe sind offenbar eher von künstlicher Intelligenz bedroht als der des Lkw-Fahrers. Trotzdem hat Jennifer Sachlott die KI nicht nur zum Thema ihres Films gemacht, sondern auch mit der KI als Werkzeug gearbeitet.
Schätzungsweise 85% des Filmes habe ich dann eigentlich mit KI und diversen KI-Tools generiert. Also sei es Standbilder oder auch Bilder, die ich dann KI generiert habe, die ich dann zu Bewegbildern gemacht habe. Es gibt gewisse Sounds, die ich generiert habe oder auch zwei Songs, die auch vorkommen, die ich dann auch mit einer, natürlich auch einer kommerziellen Plattform Suno AI dann generiert habe. Es gibt halt, glaube ich, so eine 3D-Szene, die habe ich dann quasi per Hand gemacht. Aber das End-Mastering hatten auch dann Freunde von mir übernommen, die halt gelernte Audio-Engineer sind. Also am Ende habe ich dann trotzdem nochmal auf jeden Fall auf, sag ich mal, Handwerk zurückgreifen müssen. Aber ja, auch nur am Ende halt tatsächlich.
Gleich gegenüber wirft ein Projektor scheinbar zufällige farbige Pixelmuster an die Wand. Es ist eine Arbeit von Matthias Grund, der die KI mit Bildern von Planeten gefüttert hat. Der Rechner wandelt diese in einem schichtweisen Prozess um und abstrahiert dabei immer weiter von dem ursprünglichen Bildmaterial. In einem anderen Raum zeigt Matthias Grund das Foto einer Vase, in der eine echte und eine künstliche Lilie stecken. Das Bild hängt in scheinbar identischen Reproduktionen mehrfach nebeneinander. Erst auf den zweiten Blick sind die kleinen Veränderungen zu erkennen, die die KI hier Bild für Bild hineingezaubert hat. Es sind solche Bildwelten und Installationen, mit denen sich die Studierenden der HFG Offenbach und der anderen beteiligten Hochschulen mit der künstlichen Intelligenz und ihren Möglichkeiten auseinandersetzen. Spielerisch, experimentell, neugierig, nicht unkritisch, aber weit entfernt von einer kulturpessimistischen Ablehnung der KI. Ich habe darüber mit Johanna Wallenborn, Alexander Oppermann und Leon-Etienne Kühr gesprochen, die im Team das Correlations Forum in dieser Woche mit vorbereitet und kuratiert haben und die sich auch sonst an der HFG Offenbach theoretisch und praktisch mit KI und Kunst beschäftigen.
Ich bin relativ ahnungslos hergekommen und habe gedacht, KI und Kunst, da ist wahrscheinlich auch viel davon die Rede, wie kreative Leistungen immer mehr von KI ersetzt werden und dann ist man ganz schnell bei so einem Kulturpessimismus und denkt, das ist alles sehr bedrohlich. Den Eindruck habe ich jetzt hier bei den Arbeiten fast gar nicht. Das meiste ist sehr spielerisch, lustig, forschend. Vielleicht können Sie das ein bisschen beschreiben, welchen Zugang die Studierenden haben zur KI, wie sie sich hier künstlerisch dem Thema genähert haben.
Also wir hatten nämlich auch dieselbe Sorge schon, dass eigentlich keiner mehr Lust hat auf KI. Also dass eigentlich diese KI-Fatigue nennt man das oder AI-Fatigue, also die Müdigkeit schon einsetzt, weil es ja jetzt überall irgendwie auftaucht. Aber eigentlich würde ich sagen, fast das Gegenteil hat eingesetzt, nämlich dass man jetzt eigentlich erst sich die großen Fragen stellen. Deswegen findet man auch in unserer Ausstellung, dass wir beginnen mit Fragen eigentlich, nämlich Fragen wie, wie sehr ist die KI auch davon abhängig, dass wir uns gerne täuschen lassen oder dass wir das anthropomorphisieren. Also da kommen jetzt ganz viele Fragen auf, wie kann man mit KI arbeiten, wie sehr ist das Tool, wie sehr ist das eigenständig. Und ich glaube, diese Fragen, die gehen den Studierenden wirklich auf forschende und spielerische Art und Weise nach. Und ich glaube aber, dass es uns auch gar nicht darum ging, jetzt so allumfänglich eine Antwort auf irgendwas zu geben, also wie jetzt KI in Kunst und Gestaltung funktioniert, sondern eigentlich, ich glaube, wenn man die Pluralität zeigt, in der hier mit KI umgegangen wird, dass das vielleicht auch schon eine Antwort ist. Also viele benutzen auch vielleicht diese Services, die einen schon auch manchmal aber auch vielleicht sehr einengen. Und man sieht ja hier, dass auch nicht nur jetzt irgendwie mit Midjourney und ChatGPT gearbeitet wird, sondern auch vielleicht mit kleinen Sachen, dann wird hier mal was programmiert, dann wird hier wieder was gestaltet. Und ich glaube, dass diese Vielfalt eigentlich ist das, was, finde ich, jetzt auch die Ausstellung und auch das Symposium auch vom Programm her auszeichnet. Und ich glaube, das ist gerade der einzige Weg, eigentlich damit umzugehen. Nicht der pessimistische Weg, sondern wirklich irgendwie offen zu sein, kritisch zu sein und trotzdem irgendwie diese Vielfalt abzudecken, dass KI eben nicht nur ChatGPT oder sowas ist, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, wenn man die Schlagzeilen liest, dass es eigentlich irgendwie nur so drei Dinge gibt, die was mit KI zu tun haben. Und ich finde, das ist den Studierenden, so würde ich es mal sagen, gar nicht uns, finde ich ganz gut gelungen.
Genau, also eine Frage, die wir uns vielleicht auch gestellt haben, ist auch, wie GestalterInnen und KünstlerInnen dazu beitragen können, vielleicht auch andere Visionen zu öffnen, als die, die wir eben nur als Zeitungsschlagzeilen lesen oder, sag ich mal, Narrative, die wir aus dem Silicon Valley kennen, von einer Artificial General Intelligence und eben auch ein bisschen kritisch darauf zu blicken, was haben wir denn jetzt gerade eigentlich in der Gegenwart und was sind vielleicht auch die aktuellen Gefahren, statt immer nur dieser Zukunftsprojektion, dieser Dystopie, eben auch zu schauen, wie können wir als Kreative vielleicht dazu beitragen, neue Narrative zu schaffen und vielleicht auch durch unsere Arbeit darauf einwirken, eben andere Zukunft vielleicht zu imaginieren und auch zu gestalten. Gleichzeitig glaube ich schon, dass es auch einen sehr großen kritischen Anteil gibt an Arbeiten. Die sind teilweise sehr spielerisch, aber haben doch eben, schauen sich zum Beispiel den ökologischen Fußabdruck an oder schauen sich an eben welche kulturellen oder sozialen Dynamiken halt eben auch in solchen Systemen kodiert und reproduziert werden und versuchen einen kritischen Blick darauf zu werfen, um es halt eben auch zugänglich zu machen.
Dass man mit KI und Robotik und diesen Technologien eigentlich auch als KünstlerIn oder GestalterIn sozusagen umgehen muss, das ist ja eigentlich fraglos. Also letztendlich geht es eben genau auch darum, auf der einen Seite das kritisch zu hinterfragen, zu reflektieren, was passiert mit KI, gleichzeitig aber auch einen Zugang zu schaffen zu KI, damit man überhaupt erst versteht, was da eigentlich passiert, welche Möglichkeiten da auch wieder entstehen. Es entstehen ja auch interessante Möglichkeiten. Man kann sich ja auch genauso gut der Vorstellung auch hingeben, damit einfach auch experimentell zu arbeiten mit neuen Bildästhetiken und ganz neuen Formen von Herstellung von Film, Video, Ton etc. Ja. Ich glaube, es sind beides sehr wichtige Punkte jetzt so in unserem Kontext. Und was wäre die Kunsthochschule, wenn sie nicht mit neuen Technologien arbeitet? Und also in jeder Generation von Künstlern in der Historie hat man sich immer mit den neuen Dingen wieder beschäftigt, ob sie Fotografie war oder was auch immer. Also das kann man ja nicht einfach auslassen. Und ich glaube, diese Fragestellung gerade für Künstler ist eigentlich total relevant. Also weil die bringen das ja wieder zurück in die Gesellschaft und spiegeln das sicherlich.
Ich finde ja spannend die Frage, wie man eigentlich als Künstlerin, als Künstler die KI steuert. Also wie gebe ich sozusagen meine eigenen Ideen an die KI weiter? In welcher Form mache ich mich der KI verständlich? Und wie kann ich sozusagen auch den Prozess, den ich da anstoße, selbst noch gestalten? Ich würde mir vorstellen, wenn ich bei ChatGPT sage, schreib mir ein Gedicht zum Thema Frühling, dann kommt irgendwas Erwartbares raus. Da ist aber die Anweisung relativ klar. Wie geht das bei Bildern? Wie geht das bei vielleicht auch etwas komplexeren künstlerischen Ideen? Wie kann ich die der KI begreiflich machen, um sozusagen meine eigenen Ideen dann irgendwann auch wiederzufinden in dem, was da hinten bei rauskommt?
Also genau, Sie haben da eigentlich schon die größte Neuerung angesprochen, nämlich die Sprache. Also dass man über Sprache das macht. Also auch Bilder gestalten kann durch Prompts, nennt man das, oder Prompting, klar. Durch Text zu Bild oder sowas. Es gibt sehr viele Namen dafür, dass man eigentlich über Sprache dann steuert. Das passiert sehr viel hier, aber es gibt eigentlich auch da wieder viele Ansätze, auch über Programmierung. Im KI-Lab machen wir das manchmal auch einfach über Code, dass man über Code Bilder generiert. Da muss man natürlich auch wieder eine andere Sprache lernen. Ich weiß, in der Fotografie wird wirklich viel auch Bild zu Bild heißt das benutzt. Das heißt, man gibt ein Bild schon an die KI rein und schaut dann, was kommt zurück, wenn ich dann die Parameter ändere etc. Also die Kommunikation findet da sozusagen auf ganz verschiedene Ebenen statt. Also über Text tatsächlich, wirklich, dass man schreibt, beschreibt, über Bilder, über Programmierung, bei der Robotik ja vielleicht auch, über Interaktion, also über den eigenen Körper. Jetzt hier bei der KissCam ja auch über das eigene Gesicht sozusagen. Also die Facetten, wie man mit so einem Modell interagieren kann, sind da ziemlich vielfältig eigentlich. Und das reizen wir auch, glaube ich, so ein bisschen aus in den unterschiedlichen Bereichen. Die Steuerung ist tatsächlich, das ist, würde ich schon neu sagen, innerhalb der letzten 2-3 Jahre oder in dieser neuen KI-Trendwelle, ist, dass alles sehr viel schneller geworden ist. Man kann sehr viel schneller ausprobieren und es ist dann wieder in so ein Feedback-Spiel. Man macht was, ganz kleine Sachen bewegen sich, man schaut sich das Bild wieder an und dann ist man in so einem kybernetischen Feedback-Loop eigentlich gefangen, dass man eigentlich Stunden sich nur mit diesem Spiel schon beschäftigen kann von Input und Output.
Ist die KI dann quasi ein Partner, eine Partnerin, mit der man da interagiert, mit der man sich wirklich auseinandersetzt, oder würde man dann die Technik zu sehr vermenschlichen, wenn man sich das so vorstellt?
Ja, also ich glaube, dass es da auch verschiedene Ansätze gibt. Also ich glaube, wir haben viele, die auch KI einfach als formbares Material begreifen oder als Werkzeug begreifen. Und natürlich gibt es auch kollaborativere Ansätze, wo man ganz, ganz gezielt in den Austausch geht und schaut, wie man gemeinsam zum Beispiel Ideen entwerfen kann. Das ist ja auch das, was zum Beispiel jetzt gerade vielleicht auch sehr gängig ist. Text-to-Image und auch ChatGPT und solche Programme, große Sprachmodelle erlauben natürlich irgendwie auch einen kollaborativen Ansatz zur Ideenentwicklung. Ich glaube, das, was im KI-Labor auch viel mehr passiert, ist eben auch zu schauen, wie diese Systeme funktionieren und wo es andere Ebenen der Interaktion noch geben kann, die eben über das hinausgehen.
Aber ich glaube, wir leben da alle in so einer kognitiven Dissonanz. Also weil ChatGPT sagt, bitte, danke und ich. Also selbst wenn man sozusagen, wenn man ChatGPT fragt, hast du ein Ich-Bewusstsein, dann sagt es, ich bin ein Sprachmodell, ich habe das nicht. Aber natürlich trotzdem ist man da sozusagen eigentlich immer gefangen in der Art und Weise, dass auch selbst wenn wir diese Maschinen öffnen und die Blackbox öffnen und da reinschauen, selbst mit Code, mir passiert das auch sprachlich ständig, dass ich das anthropomorphisiere. Und ich glaube, damit müssen wir dann irgendwie auch einfach leben. Das ist vielleicht einfach was Menschliches. Das sagt weniger über die KI, das sagt mehr über uns, würde ich sagen. Das passiert aber auch dadurch, dass die Modelle uns das auch widerspiegeln. Und das würde ich sogar fast sagen, diese Täuschung, die da drin steckt, das haben wir auch in dem Programm, steht es ja auch, wie sehr sind wir gewillt, uns täuschen zu lassen. Das ist natürlich auch mit Absicht, weil es funktioniert. Es funktioniert besser, wenn ChatGPT bitte Danke sagt oder ich kann das jetzt nicht machen, auch wenn es kein Ich-Bewusstsein hat.
Sagt Leon-Etienne Kühr vom KI-Lab der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Ich spreche gleich weiter mit ihm, mit Johanna Wallenborn und Alex Oppermann. Erstmal gehen wir wieder in die Kapelle, den Ausstellungsraum der HFG, und treffen June zusammen mit einer interaktiven Installation.
Hello, can you introduce yourself?
Hello, how are you feeling today?
Can you say hello to the audience?
What makes you think I can't say hello to the audience?
Tell us your name.
Let me think.
Blut Eliza Bott heißt die Installation. June greift damit das berühmte Sprachprogramm Eliza von Joseph Weizenbaum aus dem Jahr 1966 wieder auf, mit dem der Informatiker damals Möglichkeiten der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine zeigen oder in Frage stellen wollte.
Der reagiert auf bestimmte Eingaben und dreht dann den Input nochmal um, dass es so klingt, als würde er das verstehen, und erzeugt dadurch sofort die Illusion von der natürlichen Unterhaltung. Das hat damals Leute sehr begeistert, deswegen wurde Joseph Weizenbaum zum großen Kritiker der KI, weil die Leute eben sehr viel eine Persönlichkeit hereininterpretieren, wenn gar keine da ist. Je schneller die Interaktion, desto mehr projiziert man da rein. Deswegen wollte ich auch etwas testen, was sehr schnelle Antworten geben kann. Und ja, vielleicht die Leute ein bisschen aufklären, was da bei der KI passiert.
Sagt June über diese Arbeit. Doch der Eliza-Bot kann noch mehr. June macht nämlich auch Musik in einer Band, und da wurde jemand gesucht, der die Bassgitarre spielen kann.
Man kann hier mit diesem Synthesizer, wenn man schreibt, play something, play a song, dann werden quasi so wie eben Sprache generiert wurde, Mini-Noten generiert, auch von dem gleichen KI-Modell. Da habe ich quasi einen Befehl geschrieben, der sagt, gib mir MIDI-Noten als Zahlen aus und die schicke ich an den Synthesizer. Und der spielt die Töne dann nacheinander.
Das ist dann jetzt so, was ist sozusagen. Ne?
Die KI spielt Bassgitarre. Auch das eine der vielen künstlerischen Anwendungen der künstlichen Intelligenz, die in dieser Woche an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach gezeigt und diskutiert wurden.
I'm thrilled to be here, jamming with the amazing human drummer and creating music that blends organic rhythm with mechanical beats. Now, let's get this party started.
Correlations, Forum für KI in Kunst und Design, so hieß die Veranstaltung, die alle halbe Jahr an einer anderen der 5 beteiligten Hochschulen stattfindet. Ich habe darüber mit Alexander Oppermann, Johanna Wallenborn und Leon-Etienne Kühr von der HFG Offenbach gesprochen und gefragt, wie kommt es, dass wir immer wieder menschliche Eigenschaften in die Maschinen hineinprojizieren wollen und damit empfänglich sind für Täuschungen wie beim Programm Eliza? Alexander Oppermann.
Irgendwie verbindet man das natürlich schon mit dieser Technologie und dann erwartet man das auch, diese Persönlichkeit. Also das ist natürlich auch genau das Spiel der Künstlerin, damit zu agieren und einen damit reinzulegen. Also,
ich würde tatsächlich noch was ergänzen. Ich glaube, dass es tatsächlich ein zutiefst menschliches Bedürfnis ist, eben das andere zu finden, das andere Lebewesen zu finden. Das kennen wir auch aus den Geschichten von Frankenstein. Ja, das gibt es eigentlich nicht erst seit dem Begriff der künstlichen Intelligenz. Aber selbst der Begriff künstliche Intelligenz legt ja nahe, dass wir es mit einem intelligenten Wesen zu tun haben oder einer intelligenten Entität zu tun haben, wobei Intelligenz ja eigentlich eine Zuschreibung ist, die wir eben nur anderen Lebewesen zuweisen. Und ich glaube, vor allem durch ja die mediale Darstellung von Machine Learning und KI eben als menschliches Gehirn, als interagierender Roboter, legt natürlich gewissermaßen diese Annahmen schon bereit für die Interaktion. Und das wird natürlich auch medial so weit reproduziert, dass es für uns eigentlich unausweichlich ist, eben in eine Art menschliche Interaktion zu gehen. Also zum Beispiel, wie du eben schon gesagt hast, bitte und danke zu sagen. Genau, und da würde ich tatsächlich für plädieren, dass ich sage, wir brauchen andere Begriffe und andere Bilder für KI, weil eben genau diese Anthropomorphisierung, die Sie angesprochen haben, ja eben auch dazu führt, dass Tropen wie das Machine Uprising oder die KI, die quasi gegen ihren Schöpfer agiert irgendwann, das sind ja alles Bilder, die wir auch aus Sci-Fi kennen und Visionen, dystopische Zukunftsvisionen, die wir auch oft in der Bevölkerung noch antreffen. Und ich glaube, diese Art von Vision versperrt uns eben den Blick auf tatsächliche Gefahren, ökologische Fußabdrücke, Ressourcenknappheit, die wir eigentlich in der Gegenwart, der wir quasi schon gegenüberstehen. Also diese Risiken werden eben ja durch diese Art von Erzählung, glaube ich, irgendwie in die Zukunft projiziert und lenken uns von dem ab, was eigentlich gerade wichtig ist.
Wir leben ja auch dann so ein bisschen in diesem Retrofuturismus, weil wir natürlich diese aus dem Silicon Valley, aus dem diese Ideen ja auch stammen, die alle, man gefühlt hat, also in den 80er Jahren sehr gerne Science Fiction gelesen haben. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass dann diese Themen einfach reproduziert werden. Also wenn man jetzt Gibson, Neuromancer liest oder Philip K. Dick oder etc., also diese ganzen eigentlich ehemaligen Science-Fiction-Romane, hat man das Gefühl, dass viele dieser Ideen jetzt auch einfach so dann reproduziert werden. Und das ist eigentlich schon spannend. Also wir leben sozusagen in so einem Retrofuturismus, der von Leuten auch gemacht wird, die das auch wollen. Also die schon auch so diese Fiktion irgendwie als etwas Anstrebenswertes sehen. Also wenn man da Elon Musk oder Sam Altman, wenn man denen mal zuhört, wie die sprechen, dann merkt man, okay, deren Zukunftsvorstellungen sind sehr geprägt durch so eine Zukunftsvorstellung, die eigentlich schon sehr vergangen ist. Und ich finde das, deswegen hast du das sehr gut gesagt, wir leben wirklich in so einem, im Retrofuturismus eigentlich.
Ja. Ich würde gerne eine nochmal dann doch eher KI-skeptische Frage zum Schluss stellen. Wenn ich das richtig verstehe, arbeitet KI ja mit dem, was da ist, was im Netz oder sonst wo vorgefunden, als Datenmaterial eingespeist wurde und organisiert das in irgendeiner Form neu. Da stellt sich die Frage, wer ist dann eigentlich der Autor, die Autorin von so einem Werk? Möglicherweise stellen sich auch rechtliche, urheberrechtliche Fragen, aber vor allem ja auch die Frage, ist das tatsächlich eine Kreativität, die in dieser Technik steckt, oder ist es nur das mit rasender Geschwindigkeit vor sich gehende neue Zusammenbauen anhand dessen, was eigentlich schon da ist, was irgendwie vorgegeben ist von wem auch immer?
Also das eine ist natürlich, eigentlich basiert Musik und Kunst immer wieder auf dem Samplen von Dingen, die schon stattgefunden haben. Es ist ja tatsächlich eher was, wie interpretiert man das, wie geht man damit auch wieder neu um, wie baut man Dinge wieder zusammen. Also klar, da ist jetzt irgendwie, es ist sehr viel einfacher, mit einem Prompt-Text irgendwas zu generieren, was irgendwie so aussieht, als hätte das eine Qualität, die man sonst gar nicht leisten könnte als Einzelner, vielleicht auch als Nicht-Künstlerin. Aber grundsätzlich glaube ich schon, die Frage der Idee und der Kreativität dahinter, die muss eigentlich schon immer noch vom User kommen. Und klar, diese Sensibilisierung dafür, wie stark ist eigentlich der Anteil des eigenen da drin, die muss man auch schon kennen und finden. Ja, also das halte ich für extrem wichtig und das ist auch das, was wir natürlich zurückgeben. Man kann jetzt mit eigenen Bildern die KI füttern und sagen, mach mir daraus irgendwas Ähnliches, ja, also, oder generiere das weiter. Und dann hat man schon irgendwie eine Möglichkeit, auch mit einem eigenen Input zu arbeiten. Wenn man aber mit dem Input einer KI arbeitet, also die schon vorgegeben ist, würde das eigentlich bedeuten, dass man da natürlich ganz explizit schon auch die eigene Idee und die Vision herauslesen muss. Und da sehe ich auch tatsächlich eher dann den Bezug zum künstlerischen Schaffen, weil das gleicht sich natürlich sehr stark an. Das ist, man braucht nicht mehr Fotograf zu sein, um irgendwie ein gutes Bild herzustellen oder sowas. Das kann auch mittlerweile sowieso jeder mit dem Handy. Früher brauchte man da ganz anderes Equipment dafür. Genauso ist es mit der KI. Das nähert sich halt so an.
Wir haben tatsächlich einen Programmpunkt, der sich ganz dezidiert auch mit dieser Frage auseinandersetzt. Wir haben den Hannes Bajor zu Gast, der ist Professor in Kalifornien und beschäftigt sich eben mit der Frage der AutorInnenschaft, vor allem im Zusammenhang mit natürlichen Sprachsystemen oder Sprachmodellen. Und er schlägt eben eine verteilte AutorInnenschaft vor und sagt eben, wir müssen diese anthropozentrische, oder er sagt nicht, wir müssen, aber er spielt mit dieser Idee, ja, diese anthropozentrische Idee der AutorInnenschaft vielleicht zu weiten und zu sagen, wir haben eine verteilte AutorInnenschaft, wo eben alle Systeme und Daten mit einbezogen werden, die in der Entstehung eines Textes eben ja, berücksichtigt worden sind. Und ich glaube, diese Diskussion könnte sehr interessant werden.
Remix-Kultur etc., das auf jeden Fall auch und auch Demokratisierung. Also bei Photoshop haben auch alle gesagt, oh Gott, jetzt kann ja jeder alles machen. Das sind Diskurse, die immer wieder aufkommen, jetzt natürlich in einem größeren Maße vielleicht oder vielleicht auch mediatisierter. Was ich aber noch ergänzen würde, was schon tatsächlich ein Thema ist, ist nämlich, diese Daten werden ja häufig gesammelt von großen Unternehmen, die diese auch kuratieren. Und das ist schon eine Frage, die man sich stellen muss, nämlich wer kuratiert die und wie werden die kuratiert? Und die Gegenfrage dazu wäre sozusagen auch, wer übernimmt die Verantwortung dafür? Und das ist eine Frage, die ist relativ ungeklärt gerade. Und da spricht man gerne von Verantwortungsdiffusion, dass sich das verteilt. Wer ist dann jetzt schuld, daran die Daten zu sammeln? Ein berühmtes Beispiel aus Deutschland, Lion, das ist ein Non-Profit Unternehmen, das hat eigentlich den größten öffentlichen Bilddatensatz, Bildtextpaar-Datensatz erstellt, den es gerade auf der Welt zur Verfügung gibt. Vielleicht gibt es mittlerweile 9, aber es war sehr lange der größte. Und das ist ein Non-Profit-Unternehmen, die machen kein Geld damit. Sind die jetzt verantwortlich? Wie kann man die jetzt, wenn da jetzt, da wurden dann problematische Bilder drin gefunden, dann musste das gefiltert werden wieder etc. Wie geht man jetzt damit um? Und wer kuratiert denn zum Beispiel auch, da wird häufig gefiltert, was not safe for work ist, also welche Bilder dürfen da rein, Pornografie, Gewaltdarstellung und sowas. Und da ist natürlich die Frage, als Demokratie müssen wir uns einfach fragen, was wollen wir denn als Teil unserer Modelle auch sehen. Und da gibt es solche Problematiken wie zum Beispiel, dass der Holocaust nicht stattfindet, weil der dann rausgefiltert wird, weil es als ein Wort, das not safe for work ist, man will nicht, dass solche Bilder generiert werden, völlig verständlicherweise. Andererseits kennen die Modelle das dann nicht. Wie geht man damit um? Also das ist eine Frage, die da schon drinsteckt. Wer sozusagen kuratiert diese Datensätze? Häufig sind das mittlerweile auch Maschinen, was natürlich total ironisch dann ist, dass Maschinen sozusagen unsere Kultur dann irgendwie zu filtern, um die dann uns wieder auszugeben über diese Modelle. Und das ist schon eine Frage, die würde ich als ungeklärt bezeichnen. Und genau, ist aber trotzdem total wichtig in dieser Frage nach dem Sammeln und wem gehört denn was.
Leon Etienne Kühr, Johanna Wallenborn und Alexander Oppermann von der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Sie gehören zum Team des Forums für KI in Kunst und Design mit dem Titel Correlations, das in dieser Woche in Offenbach stattfand, begleitet von einer spannenden Ausstellung mit Arbeiten von Studierenden über künstliche Intelligenz und mit künstlicher Intelligenz. Und das war HR Infokultur. Mein Name ist Christoph Schäffer.